Ich freue mich, euch zu sehen. Also, wenn ich euch so... ihr seid blendend. Blendend seht ihr wieder aus. Ich wollte ganz kurz noch ergänzen zu dem, was Stefan gesagt hat, zu unserem Baum draußen. Ihr dürft gerne die Äpfel pflücken, die da noch dran sind, lesen, was draufsteht und zu der Person hingehen, dessen Name draufsteht und ihr für das danken, was sie in dieser Gemeinde tut. Wenn ihr gestern Abend nicht da wart oder es vergessen habt, da am Ausgang steht noch so ein schönes weißes Tablett mit so Rollen. Das sind einfach Dankesbriefe von uns an euch. Nehmt euch doch gerne auch da was mit, wenn ihr noch keinen habt. Und dann geht ihr zum Baum und pflückt einen Apfel. Genau. Ansonsten begrüße ich euch ganz herzlich zur Predigt sozusagen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten in Osterneuerleben. Wir haben schon drei Ostersuchen hinter uns. Die Ostersuche nach Glück, die Ostersuche nach Annahme und die Ostersuche nach Gerechtigkeit. Wer die Predigt nicht gesehen oder gehört hat, ihr könnt die gerne online nachschauen bzw. hören, wer lieber das sich auf die Ohren tut, während er putzt oder so. Beides möglich. Heute suchen wir eigentlich nach dem, worum es zu Ostern geht. Heute ist die Ostersuche nach dem Messias dran. Und ich dachte so, volles gutes Thema für Palmsonntag anstatt für Ostersonntag. Aber wir suchen heute schon nach dem Messias. Und ich habe so die Vorlagen gelesen und dachte so wieder, aber was ist denn für uns dran hier als Gemeinde? Es ist ja schön, so ein Programm mitzumachen, aber mir geht es immer so, was will Gott eigentlich uns heute sagen? Und das Erste, was mir wirklich so richtig aufs Herz gekommen ist, ist der Suchecharakter. Ja? Ich habe mal ein bisschen geguckt, ab und zu suchen die Leute Jesus in der Bibel im Neuen Testament. Und zwar ganz aktiv, also ganz menschlich. Ja? Zum Beispiel, nachdem die Speisung der 5000 war und die Jünger ins Boot gestiegen sind, war Jesus nicht mehr dabei. Und die Leute waren so, wo ist denn Jesus hin? Und die haben ihn gesucht, haben gesagt, wir finden ihn nicht. Seine Jünger sitzen da im Boot, schippern auf den See raus, aber wo ist Jesus? Ja, Jesus war auf einmal nicht da. Er hat sich zurückgezogen, er wollte eine Runde alleine beten. Und ich stelle mir so vor, das ist so, du bist die ganze Zeit unterwegs, eigentlich ist er kurz davor mit seinen Jüngern schon aus einer großen Veranstaltung gekommen und wollte mit denen eigentlich alleine ein Stück laufen und ihnen was erklären, die waren alleine auf dem Weg. So, ne? Und plötzlich kommen die Leute dazu und es scharte sich immer mehr und mehr und mehr um ihn. Und da steht ja 5000. Wenn er genau hinguckt, steht da 5000 Männer. Das heißt, da waren noch Frauen und Kinder und so dabei. Ja? Das war eine Riesenmasse. Ich weiß gar nicht, wo die so viel Platz haben, da mal irgend so 10.000, 15.000 Leute unterzubringen. Aber von, ich will allein mit meinen 12 besten Kumpels ein bisschen runterkommen zu, ich habe eine Masse von 12.000. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus ab und zu mal Ruhe gebraucht hat. Jedenfalls war er nicht da. Sie haben ihn gesucht. Anderes kommt der nächste Woche. Die Frauen gehen zum Grab und er ist weg. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus nicht da war? Erstmal ist ein Engel da und dann überlegen sie und plötzlich kommt er so, Surprise, ja, aus der Ecke, wo war er hin? Warum hat er so, saß er so hinterm Stein und hat geguckt, wie die Frauen kommen und sich wundern und dachte ich so, wo war Jesus? Ja, Jesus lässt sich manchmal suchen, ganz aktiv. Ich glaube, die wir hier sitzen, wir haben in irgendeiner Form Jesus schon mal gefunden. Nicht aus Versehen beim Aufräumen hinterm Sofa, sondern wir haben ihn gefunden und festgestellt, Herr Jesus ist für mich der Messias. Ja? Jesus ist für mich der, der mich von meinen Sünden befreit. Wir haben ihn irgendwie gefunden. Und ich glaube, und das ist das, was mir heute so auf dem Herzen lag für den ersten Teil der Predigt, wir vergessen manchmal den Sucheteil. Wenn man was einmal gefunden hat, kann man ja davon ausgehen, dass man weiß, wo es ist. Ja? Ich weiß nicht, mit meinen Sachen, die sind meistens, ich habe sie einmal gefunden und dann sind sie wieder weg. Ja? Berühmtestes Beispiel, mein Impfpass. Als ich umgezogen bin vor 5 Jahren, habe ich den gut wegsortiert, damit er im Umzug nicht verloren geht. So gut wegsortiert, dass ich ihn hier nicht mehr gefunden habe. Ich habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, habe dann auf dem Dachboden in den Kisten mit meinen alten Unisachen, da irgendwo drinnen war der Impfpass. Dachte, jetzt habe ich den so lange gesucht, bevor der mir wieder abhanden kommt, räume ich ihn gut auf. Danach war er nicht mehr gefunden. Ich dachte, ich hätte ihn in meinem alten Auto irgendwie auf Reisen mitgehabt und habe das Auto verschrottet, ohne den Impfpass rauszuholen. Das war meine Theorie, ja. Im Februar bin ich nach England geflogen und wollte meinen Reisepass raussuchen. Und ich wusste, mein Reisepass ist in meinem Arbeitsrucksack in der Innentasche. Also die Innentasche, also eine kleine Innentasche mit einem Reißverschluss. Und da war der Reisepass drin, damit er nicht verloren geht. Und ich mache die Tasche auf und hole den Reisepass raus. Finde den Impfpass. Ich habe ihn jahrelang jeden Tag dabei gehabt, ohne es zu wissen. Also Dinge, von denen man eigentlich lange gesucht hat, sie gefunden hat, oft gehen sie uns irgendwie wieder verloren. Obwohl sie die ganze Zeit in unserer Nähe waren, wo wir jeden Tag das Ding ganz dicht an unserem Körper dran hatten. Und ich glaube, so geht es uns Christen manchmal mit Jesus. Wir haben ihn gefunden, hurra! Und irgendwie rutschen wir dann in eine Koexistenz. Naja, er ist ja da. Wir wissen, er ist da. Irgendwie spielt er eine Rolle in unserem Leben, aber es ist mehr so ein Miteinander, voreinander herleben. Ja? Es gibt manchmal so Momente in so WGs oder so, man lebt so miteinander, voreinander her, aber also man sieht sich täglich, aber trotzdem kriegt man eigentlich nicht mit, was beim anderen so los ist. Und ich glaube, wir sind heute ermutigt, wieder neu uns daran zu erinnern, dass Gott sagt, sucht den Herrn, sucht ihn. Das kommt relativ oft in der Bibel vor, dass uns gesagt wird, wir sollen den Herrn suchen. Nicht, weil wir nicht wissen, wo wir ihn hingeräumt haben, sondern den Herrn suchen heißt, ihm auf die Pelle zu rücken, ja? Zeit mit ihm verbringen. Wir wissen, lies deine Bibel, bete jeden Tag, das ist so nett und so leicht gesagt, aber trotzdem ist es nicht leicht. Es ist nicht leicht, jeden Tag Bibel zu lesen und den Herrn wirklich zu suchen. Oder Bibel lesen wird manchmal auch mechanisch. Dann lese ich halt meine Bibel morgens, mache mein Häkchen in meinen Kalender, denke, super, ich bin ein guter Christ, habe meine Bibel gelesen, aber ich mache sie zu und gehe in meinen Tag und irgendwie ist die wirkliche Berührung und die Begegnung und das Zusammensein mit Jesus wieder zu einer Koexistenz geworden. Aber Jesus sagt, sucht mich und ich will mich von euch finden lassen. Sucht mich. Wann hast du das letzte Mal wirklich Jesus gesucht? Aufgesucht, heimgesucht? Ja? Wirklich in ihn rein, wirklich Zeit verbracht zu sagen, Herr, ich will dich suchen, ich will dich finden, ich will mit dir Zeit verbringen. Den Herrn suchen, es kann auch sein in deinem Alltag, immer wieder seine Meinung zu suchen, seinen Willen für dein Leben. Nicht irgendwie einmal sagen, okay, ich habe ungefähr gecheckt, ich soll in alle Nationen gehen und den Menschen die frohe Botschaft verkündigen und sie zu Jünger machen, das ist ungefähr der Wille Gottes und dann reicht mir das. Sondern in allem, was du tust, in jeder Begegnung, die du hast, Gott zu suchen und zu fragen, Herr, was möchtest du, dass ich denn gerade tue? Manchmal leben wir so in unseren Alltag rein und verpassen vielleicht Situationen, die Gott uns öffnen könnte, indem wir ihm erleben, indem er durch uns spricht, durch uns handelt. Vielleicht machst du das ja schon so. Herzlichen Glückwunsch, denn da kannst du uns gerne mal Zeugnis davon geben, wie das bei dir klappt. Aber ich glaube, wir alle dürfen immer mehr lernen, was es heißt, Gott wirklich zu suchen in unserem Alltag. Wirklich zu hinterfragen, Herr, was möchtest du denn gerade von mir? Wie soll ich denn in diesen Situationen handeln? Die laufen Fremde über den Weg. Herr, was darf ich denn dieser Person gerade tun? Was möchtest du denn dieser Person vielleicht gerade sagen? Den Herrn suchen, das ist noch so viel mehr, als irgendjemand von uns je erfasst hat. Egal wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, ich glaube, ihn zu suchen, hat Dimensionen, da gibt es für uns alle noch Luft nach oben. Und ich möchte uns heute ermutigen, lasst uns den Herrn suchen. Gemeinsam als Gemeinde, aber ganz individuell. Und da ist es total egal, an welchem Punkt du in deiner Beziehung zu Jesus stehst, wie nah oder wie fern er sich anfühlt. Such ihn. Such ihn in seinem Tempel. Such ihn in deinem Alltag. Lasst uns den Herrn suchen. Das ist mein erster Teil. Vergesst ihn nicht. Den Messias suchen, wirklich hinterher zu sein. Der zweite Teil bezieht sich mehr auf den Messias. Ja? Wir sind nicht die Ersten, die nach dem Messias suchen, nach dem Erlöser, jemanden, der uns errettet, frei macht. Ich glaube, das ist etwas, was tief in uns Menschen von Gott her angelegt ist, dass wir danach suchen. Egal, in welcher Kultur du aufwächst, egal, in welcher Religion du unterwegs bist, irgendwie suchen wir Menschen alle nach dem einen, der uns erlöst, der einen, der uns frei macht, der eine, der uns sagt, wie es geht. Und das geht nicht nur uns heute so, sondern es ging den Leuten damals auch so, als Jesus gelebt hat. Viele von denen, die mit Jesus unterwegs waren, haben nach dem Messias gesucht. Oder nach dem Logos. Es gab so eine Vorstellung des Erlösers und Retters, der hieß Logos. habt ihr alle schon mal gehört, Logos heißt Wort. Johannes fängt so sein Evangelium an, er sagt, Enarche en ho Logos, kai ho Logos prostontion. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber dass er da das Wort Logos benutzt, ist nicht von ungefähr. Es geht nicht nur um das Wort, es geht nicht nur um die Schöpfung. Ja, Gott schöpft mit Worten, ja, er spricht und Dinge kommen in Existenz. Sondern es ging darum, dass sowohl die Juden als auch die Heiden diese Logos-Vorstellung hatten von einem großen Kriegsherrn, der kommt und sie befreit. Und die Vorstellung war, dass er einreitet auf einem großen, stattlichen Ross. So ein Kriegsherr, der halt die ganze, weil er so hoch sitzt auf so einem Pferd, die ganze Gruppe überschaut und triumphal einzieht und die Unterdrücker zunichte macht. Und die Juden, die hatten es eigentlich langsam mal satt, unterdrückt zu sein. Die sind von einer Unterdrückung in die nächste und von einer Diaspora, also einer Verschleppung in die nächste. Und eigentlich hatten sie keinen Bock mehr auf die Römer und haben darauf gewartet, dass jetzt dieser große Kriegsherr, dieser große Messias, der große Logos kommt und sie frei macht. Und damit landen wir tatsächlich auf der Suche nach Messias bei Palmsonntag. Palmsonntag hat sich Jesus nicht versteckt und sich suchen lassen, sondern er ist ziemlich öffentlich aufgetreten. Und wer seine Bibel dabei hat, kann die doch mal aufschlagen. Und zwar lesen wir Johannes 12 ab Vers 12. Johannes 12, 12. Wie praktisch. Da steht, am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmenzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der Name des Herrn, heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren Augen erfüllte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatten, erzählten anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegengezogen sind, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Jesus kommt auf einem Esel. Ich glaube, ein größeres Gegenteil von einem großen Schlachtross gibt es nicht als einen Esel. Esel hat auch schon damals mehr nach dumm, Arbeitstier, stur so gerochen. Ja, es war so ein Tier für den alltäglichen Gebrauch, konnte sich jeder mehr oder weniger leisten. Und Jesus wusste aber, dass es Prophezeiungen im Alten Testament gab, dass der Retter auf einem Esel kommt. Aber genauso wenig wie die Jünger haben die Rest der Anwesenden verstanden, was da gerade passiert. Die saßen dann, haben gesagt, es kann ja gar nicht der Erlöser sein, weil er kommt auf einem Esel geritten. Ist auch noch auf einem Babyesel. Ich hoffe, das Tier war alt genug, um Jesus zu tragen. Ja? Aber die Masse interessiert es in dem Moment nicht. Sie haben so viel von Jesus gehört und sie stürmen los, um ihn zu begrüßen, um ihn zu feiern, um zu gucken. Es waren bestimmt viele dabei, die nur Hörensagen gehört haben und weil die Masse sich bewegt hat, dann gehen sie mal mit, gucken sie mal. Sie werden angestiftet von dem Brennen, was die Leute haben und sie legen ihre Sachen auf die Erde und Palmenzweige und sie rufen ihn an und sie rufen Hosanna. Und Hosanna ist eben auch nicht nur eine Ehrerbietung, ein Lobpreis, sondern auch Herr, hilf. Das ist ein Hilferuf, weil sie nach wie vor immer noch nach dem suchen, der sie frei macht und der sie erlöst. Es ist auch unglaublich, wie innerhalb kürzester Zeit dieser ganze Mob sich vom Preisen und sich ausziehen und Sachen auf die Boden legen zu tötet ihn irgendwie umschwenkt. Andererseits leben wir in einer Zeit, wo wir wissen, wie schnell Stimmung gemacht werden kann und wie schnell eine Gruppe einer Stimmung folgt. Aber Jesus kommt und er kommt anders, als alle, die anwesend sind, gedacht haben. Und ich glaube, das ist für uns heute so ein bisschen der Punkt. Wenn wir nach dem Messias, nach Jesus suchen, hat, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen eine andere Vorstellung, wie der denn kommen soll. Wie er mir denn helfen soll. Ihr alle habt bestimmt schon Momente gehabt, wo ihr Jesus um Dinge angefleht habt, wo ihr in irgendwas gefangen wart und raus wolltet Und er hat nicht so geantwortet, wie ihr das erwartet habt. Vielleicht wartet ihr immer noch auf die Antwort. Oder ihr seid zwar mittendrin, aber weißt du, oft sind wir mittendrin und verstehen dann nicht, was er gerade tut. Die Juden erwarten, dass er sie befreit von den Römern und dass der Tempel wieder aufgebaut wird. In dem Moment steht der Tempel ja noch. Aber Jesus sagt, ich reiß den Tempel ab und baue ihn wieder auf. Und sie sagen, wie kannst du denn so ein Gebäude in wenigen Tagen aufbauen? Aber sie verstehen nicht, dass Jesus was Größeres meint. Sie verstehen nicht, dass das Problem, was sie gerade haben, eigentlich nur ein Bruchteil von dem ist, was er eigentlich gerade am Machen und am Werken ist. Dass er sie nicht nur von den Römern befreien will, sondern von aller Last, von aller Sünde, von aller Unterdrückung. Und dass der Tempel, den er auch abreißt und wieder aufbaut, das ewige Reich Gottes ist. Das konnten sie einfach nicht sehen. Und genauso wenig können wir oft sehen, was Gott eigentlich gerade Größeres in unserem Leben tut. Oft erwarten wir was Bestimmtes von ihm. Oft erwarten wir, dass er auf eine Art und Weise ist, wie er in unserer Vorstellung geprägt ist. Die Juden hatten eine Prophezeiung, dass der König auf dem Esel kommt. Hatten sie, stand im Buch, haben sie bestimmt mal gelesen, bestimmt mal gehört. Die konnten ja das Buch viel besser auswendig als wir. Und trotzdem hatten sie so eine bestimmte Vorstellung davon, wie der Erlöser zu kommen hat, dass sie das A und B nicht miteinander verknüpft haben. Weil die Vorstellung einfach so überwältigend in ihrem Kopf war. Was ist deine Vorstellung von Jesus? Was ist deine Vorstellung, wie er zu sein hat, um dir zu begegnen? Spiegelst du da irgendwas, wo du eine Erfahrung gemacht hast, wie andere Leute zu dir sind? Ist immer klassisch, wenn wir Gott als Vater sehen, dass wir immer unseren eigenen Vater damit reinmischen und je nachdem, wie gut, wie schlecht dein Vater war, ist dein Gottesbild geprägt. Was prägt dein Messiasbild? Was prägt dein Jesusbild? Was projizierst du vielleicht auf ihn, was er gar nicht ist? Und was erwartest du von ihm, was er vielleicht gar nicht vorhat zu tun? Weil er vielleicht gerade auch was Größeres tut. Vielleicht bist du total enttäuscht, dass er an bestimmten Punkten noch nicht durchgegriffen hast. Und denkst, wenn du der Erlöser bist, dann mach doch was. Wie der Zweite am Kreuz, der sagt, wenn du der Messias bist, dann hol uns doch hier runter. Aber Jesus hat gar nicht vor, vom Kreuz runterzugehen, weil der Plan viel größer ist. Aber der eine sagt doch, wenn du der Messias bist, dann steig doch runter, nimm uns mit. Und er versteht nicht, warum Jesus es nicht tut. Sagt, na gut, dann bist du halt nicht der Messias. Doch, ist er. Aber der Plan ist halt ein anderer. Wo suchen wir vielleicht Gott? Wo suchen wir vielleicht Jesus? Wo wollen wir ihm begegnen? Aber wir suchen irgendwie an der falschen Stelle. Oder wir suchen mit einer falschen Vorstellung von dem, wer er ist. Oder aber wir suchen mit etwas oder mit einem Bild im Kopf oder mit einem Bedürfnis im Herzen, was überholt ist. Die meisten von uns sind nicht seit gestern Christen. Für die meisten von uns ist es nicht das erste Ostern, was wir in der Gemeinde feiern. Es gibt immer nicht so viele neue Themen, die man von vorne anschneiden kann, wenn es zu Ostern kommt. Und oft sind wir in so einem Trott drinne gelandet als Christen, dass wir Ostern irgendwie immer gleich erleben. Aber wir wollen ja dieses Jahr Ostern neu erleben. Manchmal kommen wir mit einer Vorstellung oder mit einem Bedürfnis, was vielleicht schon mehrere Jahre alt ist, was sich irgendwie eingebürgert hat zu Ostern. Aber eigentlich müsst ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob sich das für mich persönlich geändert hat. Was suche ich denn dieses Jahr 2023 bei Jesus? Was brauche ich denn von ihm gerade? Was ist denn das, was mich eigentlich zu ihm treibt? Muss ich mein eigenes Bedürfnis vielleicht neu überdenken? Wisst ihr, was ich meine? Manchmal sind wir so dran gewöhnt, immer das Gleiche zu bitten, dass wir gar nicht merken, dass sich Sachen verändert haben. Was suchst du dieses Jahr am Kreuz? Wie suchst du dieses Jahr den Messias? Was erwartest du dieses Jahr von Jesus? Und was hat sich vielleicht geändert? Oder wo musst du dich vielleicht ändern? Wo möchte Jesus deine Vorstellung von ihm ein bisschen neu machen? Wo möchte er, dass du neue Erkenntnisse gewinnst? Ich stelle mir Gott oft vor wie so ein großes Kaleidoskop. Wir haben irgendwie zwar alle Teile, aber immer wenn du anders drauf guckst, ergibt es ein anderes Muster, ergibt es einen anderen Sinn. Und Gott sagt, hey, lass mich doch mal einen Ticken an deinem Ding drehen, dass die Teile neu fallen und du neue Dinge von mir und meiner Wahrheit erkennst. Er fordert uns auf, sucht mich, lasst uns den Herrn suchen. Aber lasst uns auch überdenken, wie, mit welchem Bild, mit welchem Anliegen. Was suchen wir eigentlich beim Messias? Haben wir unterschiedliche Vorstellungen von dem, was ich bei Jesus suche, wird was anderes sein, als was du Jesus suchst. Und wie meine Vorstellung von ihm ist, ist anders als deine Vorstellung ist. Aber was sagt er in diesem Buch, wie er ist? Ja? Wie müssen wir da reingucken? Und was ist in meinem Herzen eben der Antrieb und der Motivator, dass wir Jesus suchen? Lass dich neu herausfordern, ihn zu finden auf eine Art und Weise, die du noch nicht erlebt hast. Lass dich darauf ein, dass er was Neues tun möchte in dir, durch deinen Blick, durch den, wie du ihm begegnest. Das heißt nicht, dass das, wie du Jesus erwartest, falsch ist, sondern nur, dass wir manchmal uns bewusst sein müssen, dass wir vielleicht durch eine bestimmte Brille, eine bestimmte Linse auf ihn gucken. Ja? Oder dass er eben sagt, hey, ich habe eine neue Facette, die ich dir zeigen möchte. Er ist so groß, er ist so vielfältig, er hat so viel zu geben. Lass uns ihn neu suchen, neu erfahren und neu merken, was es bedeutet, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Lass uns weg von der Koexistenz mit Jesus hin zum, lass uns ihn suchen, da wo er ist, so wie er ist. Und für jeden bedeutet das vielleicht was anderes. Für jeden hat er vielleicht einen anderen Ansatz und sagt, hey, hier solltest du mal nachschauen. Hey, hier will ich dich herausfordern. Hier will ich dich ermutigen. Weil letztendlich, so viele Vorstellungen wir von Jesus haben, ist er einer. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, er ist das, was uns eine Richtung und eine Weisung gibt. Er ist das, was wahr ist in unserem Leben. Und in einer Welt, wo Wahrheit so vielfältig geworden ist. Jeder darf seine ganz persönliche Wahrheit haben. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das sind die zwei Punkte heute. Lasst uns ihn suchen und lasst uns neu überlegen, was suche ich eigentlich beim Messias und was will er vielleicht daran ändern. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, um uns zu retten. Und ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass wenn wir dich suchen, dass du dich finden lassen möchtest. Und Herr, hier sind wir als Christusgemeinde. Wir sagen, Herr, wir suchen dich. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen Neues von dir lernen. Wir wollen neu verstehen, wie wir dich suchen. Herr, ich bitte dich, dass du jedes einzelne Herz jetzt anrührst, dass du einen Punkt anstoßt, wo du Dinge tun möchtest, wo du uns begegnen möchtest, wo du uns verändern möchtest. Und wir sind hier und sagen, Herr, hier sind wir. Wirke du an uns. Wir sind deine Diener. Wir sind hier und wir suchen dich. Dein Wille geschehe, Jesus. Wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Amen.